noch einen anderen, einen transzendentalen Genießer. Und dies ist der Herr, der höchste Besitzer, der als Beobachter und Erlaubnisgeber gegenwärtig ist und der als Überseele bezeichnet wird. Erläuterung. Hier wird gesagt, dass die Überseele, die die individuelle Seele immer begleitet, eine Repräsentation des höchsten Herrn ist. Die Überseele ist kein gewöhnliches Lebewesen. Weil die Monisten der Ansicht sind, der Kenner des Körpers sei eins, glauben sie, dass zwischen der Überseele und der individuellen Seele kein Unterschied bestehe. Um diesen Punkt zu klären, sagt der Herr, dass er in seiner Repräsentation als Paramatma in allen Körpern gegenwärtig ist. Er ist von der individuellen Seele verschieden. Er ist para, transzendental. Die individuelle Seele genießt die Tätigkeiten eines bestimmten Feldes, aber die Überseele im Körper ist kein solcher begrenzter Genießer und nimmt auch nicht an den körperlichen Tätigkeiten teil, sondern ist der Zeuge, der Beobachter, der Erlaubnisgeber und der höchste Genießer. Die Überseele heißt Paramatma, nicht Atma, und ist transzendental. Es ist also offensichtlich, dass der Atma und der Paramatma voneinander verschieden sind. Die Überseele, der Paramatma, hat Beine und Hände, die sich überall befinden, was bei der individuellen Seele nicht der Fall ist. Und weil der Paramatma der höchste Herr ist, ist er im Körper gegenwärtig, um die Wünsche der individuellen Seele nach materiellem Genuss zu sanktionieren. Ohne die Einwilligung der höchsten Seele kann die individuelle Seele nichts tun. Das Individuum ist Bhokta, derjenige, der erhalten wird. Und der Herr ist Bhokta, der Erhalter. Es gibt unzählige Lebewesen und er ist in ihnen allen als Freund gegenwärtig. Es ist eine Tatsache, dass das individuelle Lebewesen ewiglich ein Teil des höchsten Herrn ist und zwischen ihnen besteht eine sehr enge Beziehung der Freundschaft. Doch das Lebewesen neigt dazu, die Führung des höchsten Herrn zurückzuweisen und unabhängig zu handeln, um zu versuchen, die materielle Natur zu beherrschen. Weil es diese Neigung hat, wird es als die marginale Energie des höchsten Herrn bezeichnet. Das Lebewesen kann sich entweder in der materiellen oder in der spirituellen Energie aufhalten. Solange es durch die materielle Energie bedingt ist, bleibt der höchste Herr als ein Freund, die Überseele, bei ihm. Um es dazu zu bewegen, zur spirituellen Energie zurückzukehren. Der Herr ist immer bemüht, es zur spirituellen Energie zurückzuführen. Doch aufgrund seiner winzigen Unabhängigkeit lehnt das individuelle Lebewesen es fortwährend ab, mit dem spirituellen Licht verbunden zu sein. Dieser Missbrauch seiner Unabhängigkeit ist die Ursache seines materiellen Kampfes im bedingten Dasein. Der Herr gibt ihm daher von innen und von außen ständig Unterweisungen. Von außen gibt er Unterweisungen, wie sie in der Bhagavad Gita zu finden sind, und von innen versucht er, das Lebewesen davon zu überzeugen, dass seine Tätigkeiten im materiellen Feld nicht förderlich sind, um wahres Glück zu erlangen. Gib diese Tätigkeiten einfach auf und wende dein Vertrauen mir zu, dann wirst du glücklich werden, sagt er. Auf diese Weise macht der intelligente Mensch, der sein Vertrauen in den Paramatma oder die höchste Persönlichkeit Gottes setzt, allmählich Fortschritt in Richtung eines glückseligen, ewigen Lebens voller Wissen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadha Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jedoch gibt es im Körper noch einen anderen, einen transzendentalen Genießer, und dies ist der Herr. Der höchste Besitzer, der als Beobachter und Erlaubnisgeber gegenwärtig ist und der als Überseele bezeichnet wird. In diesem Text finden wir eine Beschreibung von demjenigen, der uns näher ist als unser Augenlid. Demjenigen, der uns näher ist als unser Sehen und auch demjenigen, der uns näher ist als unser Hören. Wir finden eine Beschreibung von Krishna, der als Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig ist und der dem Lebewesen die Kraft verleiht, zu hören, zu sehen und alle Tätigkeiten im Leben auszuführen. Wir haben in der Vergangenheit schon darüber in aller Einzelheit gesprochen. Ich möchte hier nur noch einmal euch alle darauf aufmerksam machen, dass wir im Grunde genommen eine höhere Intelligenz benötigen, um die Tätigkeiten, die wir so selbstverständlich tun, zu machen. Zum Beispiel Roman tut sich gerade, weil es kühler wird, am Abend der Herbst zieht, auf die Jacke zu knöpfen. Zwei Hände da sind aktiv, die richtigen Knöpfe zu finden. Für so eine einfache Tätigkeit, die wir tun, ohne dabei irgendwie nachzudenken, sind unglaublich komplizierte Prozesse im physischen Körper von Bhakta Roman nötig. Er kriegt den Entschluss, sich die Jacke zuzuknöpfen. Es wird in ein sogenanntes Aktivitätspotenzial im Gehirn gelenkt. Es dauert eine gewisse Zeit, bis dieser Entschluss dann auf neurologische Art und Weise in bestimmte Bereiche des Gehirnes, die für die Motorik, also Bewegung des Körpers verantwortlich sind, weitergeleitet werden. Und um diese Weiterleitung zu machen, sind Billionen von diesen winzig kleinen Nervenzellen wichtig, die in richtiger Weise aktiviert werden müssen. Da darf kein Fehler vorkommen. Es geht da um eine Akkuratheit, wo es darum geht, die eine unter Billionen von Zellen zu finden in einer Zeit und das mehrere Male in einer unglaublich kurzen Zeit, in Bruchteilen von Sekunden. So, in der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna, dass dieser Prozess von ihm beaufsichtigt wird, der als Überseele im Herzen die individuelle Seele begleitet und ihr die Möglichkeiten gibt, sich fortzubewegen. Das ist also, da nun die Überseele begleitet uns während unseres ganzen materiellen Daseins, als ein gütiger Freund, als ein Helfer. Sie sieht, bevor wir sehen, und hören, bevor wir hören. Wenn ich jetzt also zu euch spreche, muss ich mir darüber bewusst sein, dass jedes einzelne Wort von der Überseele wahrgenommen wird. Sowohl bei mir als auch bei euch. Für den Materialisten ist das ein entsetzliches Konzept. Es gibt ein Poster von der amerikanischen Armee. Da sieht man das Nationalidol, Onkel Sam heißt er. Also ein Hut mit einer Flagge. Ein unglaublich grimmiges Gesicht. Zeigt mit dem Zeigefinger raus auf die Wehrdienstpflichtigen der Nation und sagt, Uncle Sam is watching you. sehr ängsterregend. Man muss sich also melden beim Wehrdienst, sonst wird Onkel Sam, der schon jetzt grimmig aussieht, so grimmig werden, dass man ins Gefängnis kommt. Die Vorstellung, dass man in jeder Handlung beobachtet wird, ist schreckend einregend. Man hört, sieht in Filmen, wie der KGB den Leuten nachgespürt hat in dem kommunistisch regierten Russland. Stellt euch mal vor, jemand, der mitkommt und eure privatesten Gedanken und Wünsche sieht. Alles. Etwas, was ihr niemals, auch nicht mal dem besten Freund anvertrauen würde, sieht die Überseele. Sie kommt sogar mit ins Badezimmer, wenn man die Tür hinter sich schließt. Sie ist da und registriert alles. Auch wenn man zum Rasten geht. Und wenn man seine Schulaufgaben heimlich abschreibt, morgens in der Klasse, sieht sie es auch. Das ist aber nicht das Schlimmste, nebenbei gesagt. So, die Überseele ist also gegenwärtig, überall, in jeder Sekunde ist sie wachsam und wartet darauf, dass wir endlich zur Vernunft kommen und uns ihr hingeben. Nun, so, die Überseele ist eine Repräsentation Krishnas in der materiellen Welt. Und wenn die Seele, die individuelle Seele, zurück in die spirituelle Welt geht, dann ist die Frage manchmal da, begleitet sie die Überseele dann auch? Ist der Herr im Herzen dann auch da und geht mit einem in die spirituelle Welt? Und die Antwort ist nein. Diese Überseele ist in der materiellen Welt da. Und wenn wir unsere spirituelle Heimat erlangen, ist sie nicht mehr sozusagen, ich will nicht sagen nötig, aber sie ist nicht mehr gegenwärtig, so sagen wir, weil einfach Krishna in der spirituellen Welt in seiner ursprünglichen Gestalt da ist. Krishna, der auch der Ursprung der Überseele ist. So ist also die Überseele nur für kurze Zeit da. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt das Beispiel eines Jahrmarktes. Wenn ein Jahrmarkt in einer Stadt aufgemacht wird, dann gibt es einen Aufseher, der für die Zeit des Jahrmarktes, die werden dann von der Stadt gewählt oder es werden eingesetzt, seine Aufgaben tut. Aber wenn der Jahrmarkt beendet ist, dann ist er nicht mehr da, der Aufseher. Dann ist das Feld sozusagen geräumt auch. Die Buden verschwinden, das Riesenrad ist eingepackt auf dem Sattelschlepper unterwegs nach Norden oder wo auch immer. Und der Jahrmarktaufseher versieht seine Aktivitäten nicht mehr. So ist auch, wenn wir mit dem Jahrmarkt unseres materiellen Lebens zu Ende kommen, so ist diese Form Gottes, der Begleiter, der Erlaubnisgeber und der Zeuge, erinnert euch, die Überseele hört, bevor ihr hört, sieht, bevor ihr die Seele sieht, nicht mehr da. Nicht, dann ist sie nicht präsent. So, Krishna in der spirituellen Welt, Goloka Vrindavan, ist der Ursprung dieser Überseele und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie schwierig es ist, diesen Krishna zu verstehen und dann im Abschluss in eine Hagiographie übergehen. Das habt ihr heute Morgen schon gehört, das Wort, und euch gefreut über ein neues Fremdwort in eurer Sammlung. Das ist also die Beschreibung einer Heiligen, die, nicht richtig, das brauche ich noch, die in der spirituellen, die diese Reise in die spirituelle Welt angetreten und erfolgreich beendet hat. Das ist eine sehr interessante Geschichte. So, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen, ist nur denen vorbehalten, die in besonderer Art und Weise qualifiziert sind. Wenn ein reicher Mann, ein Richter, in den Gerichtshof geht, das ist ein sehr gutes Beispiel, dann wird er von den Gefängnisinsassen, die von ihm gerichtet werden oder verurteilt oder auch beurteilt werden, mit euer Gnaden angerufen. Der gleiche Richter zu Hause wird jedoch nicht mit euer Gnaden angeredet. Seine Frau begrüßt ihn vielleicht: Na, Liebchen, hast du dich wieder ordentlich aufgeregt? Nicht? Und der Sohn sagt: Ach, Vati, jetzt da, wo ist denn mein neues? Bist du nicht mal mit mir Schlitten fahren? Der Vater, der Richter, ist total begeistert. Ja, also, ist zwar schon 8 Uhr abends, aber was sein muss, muss sein. Ich nehme die Taschenlampe mit und dann setze ich mich rauf und schieße den Berg mit dir runter. Der grölt und johlt vor Begeisterung mit seinem Kind. Also, eine und die gleiche Person ist in unterschiedlicher, manifestiert sich auf unterschiedliche Weise zu unterschiedlichen Menschen. Wenn jetzt der Kriminelle zum Richter sagt: Na, Alterchen, hast dich wieder ganz schön aufgeregt, hä? So würde das nicht gerade die richtige Antwort sein. Das ist der Frau vorbehalten, ihren Mann mit so freundlich bissigen, also vielleicht nicht, freundlich aufrührerischen Worten dazu begrüßen. Und für irgendeinen, stellt euch mal vor, der um 8 Uhr abends in den Rodelberg kommt und da plötzlich eine Taschenlampe auf und ab blitzen sieht, während ein Schlitten mit großer Geschwindigkeit den Boden, den Berg runterrodelt. Ich kann sich nicht vorstellen, dass das der Richter ist, der da mit Perücke eingepudert, schwarzem Frack über Wohl und Unwohl und zum Teil über Millionenbeträge entscheidet, nicht? Weil er, es ist sehr schwierig für ihn, das zu verstehen, wie der damit also jubeln vor Begeisterung da den Berg runter brettert wie man, oder nagelt, wie man in Norddeutsch sagt. Das wäre wohl das angemessene Wort für diese Aktivität. So ist es auch mit Krishna. Krishna offenbart sich seinen Devotees, die sehr vertraut mit ihm sind, auf eine sehr bestimmte Art und Weise, die nur im Königreich der Liebe verstanden werden kann. Genauso wie die Aktivitäten des Richters zu seiner Frau oder seinem Sohn nur auf der Ebene oder in der Dimension der Zuneigung und Wertschätzung und Liebe verstanden werden kann, so können auch die vertrauten Aktivitäten von Krishna in Goloka Vrindavan in der spirituellen Welt nur von großen Devotees verstanden werden können. So ist es mit Brahma gegangen. Lord Brahma, der Weltenschöpfer, kam einmal nach Vrindavan und er sah dort Krishna mit seinen vertrauten Devotees, den Kuhhirten, essen. Nun, ein Name von Brahma ist Vidhi. Derjenige oder Vaidida. Derjenige, der Regeln und Regulierungen für das Gedeih der Menschheit erstellt. Nicht? Brahma ist der Weltenschöpfer, der in manchen Religionen als die höchste, als Gott angesehen wird, Gott als der Schöpfer. Brahma ist, repräsentiert jedoch nur den schöpferischen Aspekt Gottes. Er ist nicht Gott selber. Gott selber ist im Königreich der Liebe mit seinen Vertrauten, die Devotees beschäftigt und beauftragt oder delegiert Brahma zum Zweck des Schöpfens. So, Brahma sah also, wie Krishna da war in Goloka Vrindavan und Prasadam aß, wobei er einen Blätterteller in der linken Hand hielt und aß. Und nicht nur das, und da war Brahma sehr am Zweifeln, denn jeder Gentleman weiß, dass man mit links nicht den Teller berührt. Mit links reinigt man sich. Nicht die linke Hand bleibt beim Essen, falls ihr es noch nicht so im Einzelnen praktiziert hat. Wenn man ein kultivierter Mensch ist, liegen. Nicht ist nicht mit beiden Händen. Das lernt man im Bhakta-Programm, oder? Unter anderem. So, Brahma sagte, was, das soll Gott sein? Der isst ja mit der linken Hand. Der berührt das Essen ja mit der linken Hand. Und jetzt, was sehe ich da? Kommt einer der Freunde und sagt Krishna, willst du mal mein Prakora essen? Der schmeckt unglaublich gut. Den hat meine Mutter mit viel Ghee zubereitet. Gib her, sagt Krishna, und isst ihn. Und da ist was mit Brahma ganz zu Ende. Also das macht, ist doch nur wirklich das Unzivilisierteste. Stellt euch mal vor, Bhakta Eckehart würde an dem guten Krishna-Brötchen essen und dann sagen, Norman, ist großartig, hier, koste mal. Nicht? Also Norman würde sagen, aus welchen südlichen Ländern kommst du denn nicht? Also das würde, oder? Kann man sich kaum vorstellen, nicht? So, als jetzt Brahma sah, wie Krishna mit seinen Kuhhirten, mit den Devotees sehr vertraut umging, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Gott ist. Aber in ihm war doch noch ein leichter Zweifel da. Denn am Tag davor hatte er gesehen, wie der sterbende Agasura, im Augenblick des Todes war die Seele in den Körper von Krishna eingegangen, war verschmolzen mit ihm. Das hatte er gesehen. Ich meine, das kommt nicht bei einem gewöhnlichen Menschen vor, dass da plötzlich die Seele eines anderen reingeht und damit verschmilzt. Er hatte also einen Zweifel. Ist es jetzt Gott oder ist es nicht Gott? Er konnte das nicht verstehen, weil sein Territorium des Verständnisses nur innerhalb dieses Bereiches der Regeln und Regulierungen zugänglich war. Ein Mensch, der Religion praktiziert hier in der materiellen Welt und noch nicht mit reiner Liebe gesegnet ist, praktiziert Religion nach Regeln und Regulierung. Der am meisten in die Kirche kommt, ist der Frömmste. Und der am meisten in den Klingelbeutel wirft, der ist am gottesfürchtigsten. Oder bei uns, der jeden Morgen um 4 Uhr 15 vorm Altar steht, der ist der bessere Devotee. Der beste Devotee. Versteht ihr? Regeln und Regulierungen. Regeln und Regulierungen sind nötig für jemanden, der noch nicht spontane Zuneigung entwickelt hat. Aber Regeln und Regulierungen sind nicht nötig für jemanden, der die spontane Zuneigung und Liebe entwickelt, zu Gott entwickelt hat. Das Beispiel wird gegeben von einer Mutter. Wenn eine Mutter sich um ihr Kind kümmert, tut sie das aus spontaner Anziehung. Sie weiß auch meistens intuitiv, jetzt braucht der Kleine seinen Milchbrei, und was gibt's noch? Milchbrei wahrscheinlich nicht, also Bananenbrei. Und jetzt muss er mal die Windeln gewechselt kriegen, das ist dieser Geruch, der kann nur das bedeuten und so weiter und so fort. Während eine Amme auf der anderen Seite, die engagiert wird und bestellt wird sozusagen, diesen Dienst zu machen, die muss einen Tagesplan haben und die wird bezahlt. Versteht ihr? Das ist nicht auf der Ebene der Spontanen. Sie kann nicht diese spontanen Gefühle entwickeln, wie es die Mutter entwickelt. Dieser siebte Sinn zum Teil. Nicht so? Im Königreich der Liebe entfallen die Regeln und Regulierungen, oder im Königreich Gottes, während hier in der materiellen Welt Religion meistens ausgeführt wird, entsprechend der Regeln und Regulierungen. So, ich möchte euch ein Beispiel hierfür geben, und zwar von dem großen Devotee Andal. Ich habe hier Originalübersetzungen und wollte heute gerne über diesen Devotee, der auf dieser spontanen Ebene der Hingabe verankert war, sprechen. Andal, manche sagen, sie wurde vor Christi geboren, andere sagen, Nicht? Das ist also ein bisschen in der das ist ein Rätsel, was die Vergangenheit bisher noch nicht so preisgegeben hat. Andal wurde auf sehr ungewöhnliche Weise aufgefunden. Und zwar wurde sie plötzlich als kleines Baby mit wunderschönen Augen, die so groß waren, dass sie bis zu den Ohren gehen, glücklich lächelnd unter einer Tulasi-Pflanze gefunden. Im Hause eines Asketen. Der Asket ging eines Tages raus und sah unter der Tulasi-Pflanze, was? Ein kleines Mädchen. Tja, die sieht ja wirklich sehr heilig aus mit ihrem Schein, der sie umgibt. Das ist ein... Tja, habe ich jetzt ein Kind gekriegt auf ungewöhnliche Art und Weise. Also da kümmere ich mich natürlich sehr gerne um dieses Mädchen, was vielleicht einen göttlichen Ursprung hat. Die Votis sagen, dass Andal auf genau der... letztendlich eine Repräsentation von Bhudevi ist, eine Repräsentation Lakshmis. Nun, Andal wuchs auf, wie jedes Mädchen, sie spielte, sie war glücklich, aber sie beschäftigte sich nie mit Spielen, wie es die gewöhnlichen Kinder waren, taten. Ihre Spiele hatten immer Krishna zum Mittelpunkt. Und ihr Vater, der registrierte, dass sie kein Interesse an weltlichen Spielsachen oder am weltlichen Spiel hatte, beschäftigte sie schon sehr früh in dem Dienst der transzendentalen Bildgestalt in diesem Dorf, Srivilliputtur. Und Andal half ihnen dabei, Girlanden aus Lotusblumen aufzuziehen. Eines Tages nun sah Vishnu Chitta, der Vater hieß Vishnu Chitta. Chitta heißt Bewusstsein und Vishnu ist klar, ist ein Name Krishnas, also derjenige, der immer mit dem Bewusstsein auf Krishna gerichtet war, sah seine kleine Tochter, die wunderschönes gelocktes Haar hatte, wie sie die Girlande um den Kopf gewickelt hatte und sie so anschaute im Spiegel. Und da sagte sie, du, das kannst du doch nicht machen. Zu dem Zeitpunkt hieß sie die kleine Goda. Man muss doch erstmal was dem Herrn opfern. Also man kann dem Herrn doch nur opfern, was noch nicht von einem Menschen vorher getragen wurde. Nicht? Genauso wie wir, wenn wir unsere Speise, wenn wir die Speise opfern, dann dürfen die Köche nicht vorher gegessen haben. Wie ist es denn rausgekommen? Oder schmeckt es denn überhaupt? Oder überhaupt, ich bin jetzt hungrig, ich esse jetzt erstmal vorher was. Das geht nicht. Wir lachen darüber. Das ist uns klar. Nicht? Krishna ist der Genießer. Krishna muss als Erste das geopfert haben. So, sie trug das vor dem Spiegel. Und anderes Mal dachte ich, sehe nicht recht. Und anderes Mal sah, wie sie das so um den Körper tragt, um zu sehen, ob das groß genug war, die Girlande. Was machst du denn da, du? Irgendwas. Ja, sagte Andal, ich muss doch sehen, ob das gut genug ist, um dem Herrn geopfert zu werden. Ja, aber das entspricht doch nicht den Regeln und Regulierungen. Sagt, wo komme ich da hin? Hast du das schon laufend gemacht? Ja, sagte Andal, eigentlich immer. Oh, wir müssen zur Hölle gehen, sagte Vishnu Chitta. Also diese Girlande, die behalt jetzt mal. Die jetzt müssen wir eine neue aufziehen. Und in Windeseile zog er eine auf und kam dann eine halbe Stunde zu spät zum Altar, legte die Girlande um und ratsch, riss sie. Oh no, sagte Vishnu Chitta, mein lieber Herr, es war nur ein kleines Mädchen, was das Vergehen gemacht hatte. Mädchen sind Mädchen, so, das kann man nicht so ernst nehmen, die wissen das doch nicht so und überhaupt, wer weiß, überhaupt Mädchen. Und so ging dann, ich besorgte eine neue Girlande, aber nicht verzeihen konnte. Sondern in der Nacht, als Vishnu Chitta sowas, als Vishnu Chitta vor der Deity stand und ihn so anschaute, bewegten sie sich plötzlich die korallfarbenen Lippen rot des Herrn und er sagte, ich nehme nur Girlanden an, die vorher Goda getragen hat. Und ich will keine andere Girlande annehmen. Was? Sagte Vishnu Chitta. Ja, also, wenn du das so willst, soll sie das doch meinetwegen vorher tragen. Er war also völlig verwirrt, nicht? Und ging zu Goda hin und sagte, also, ab jetzt trag bitte alle Girlanden vorher, bevor sie Krishna geopfert wird. Also, ich weiß ja nicht warum, aber so ist das nun mal. So, ab diesem Tag wurde sie nicht mehr Goda genannt, sondern Andal. Andal heißt, wörtlich übersetzt, diejenige, die übertrifft. Ihre Hingabe, mit anderen Worten, hatte die Hingabe von Vishnu Chitta, ihrem Vater, übertroffen. Sie hatte nämlich nicht mehr nach Regeln und Regulierungen verehrt, sondern nach reiner Liebe. Versteht ihr? Wir haben darüber vorher gesprochen, wie der Richter mit seinem Sohn eine vertrauliche Beziehung hat, während er mit der Taschenlampe unter dem Schlitten da den Berg runter schlittert, oder wie man sagt, rodelt. Nicht? Das ist eine größere Intensität der Zuneigung und der Liebe, als wenn er da irgendeinen lästigen Kriminellen sieht und ihm sagt, also, Sie müssen jetzt erstmal ein halbes Jahr nur Wasser und Brot trinken, es zu sich nehmen und im Gefängnis sein, das ist mein Urteil. Nicht? Er ist mehr involviert, er ist mehr da, während er mit seinem Taschenlampen in dieser vertrauten Beziehung ist. So, die kleine Andal verfasste schon sehr früh sehr herzergreifende Gedichte und ich möchte euch eines mal vorlesen. Ich werde es zuerst in Englisch lesen und dann wollen wir mal sehen, ob ich es auch in Deutsch übersetzen kann. Many years, many years, many thousands of years, many 10 millions of 100,000. O you who ruled the wrestler with your thick shoulders and gem-colored body is the duration of royal protection at your red feet. Viele Jahre, viele Jahre, viele Tausende von Jahren, viele 10 Millionen mal 100,000 Jahre wird der Schutz an, den du denjenigen gibst, die Zuflucht bei deinen Lotusfüßen gibst. Oh, der du einen Körper hast mit der Färbung eines Juwelens und der du den Ringer, das bezieht sich auf Chanura, kann nicht alles jetzt erklären in der kurzen Zeit, übertrafst. Nicht? Auch Andal übertrafst. Ihr wisst, Krishna hat mit Chanura befreit. Das ist eines der Gedichte. Ein anderes Gebet ist, wo sie von sich selber spricht. My good friend, our Lord, reclining on the cobra bed is wealthy and great, so what can we mere humans do to reach him? Yet in Willy's new town, das ist Sri Willy Pudur, my father Vishnu Chitta makes his deity come in a powerful way and then we see him. Das hatte sie so ganz jung, so im 10 Jahre verfasst. Mein guter Freund, unser Herr, ruht sich aus seinem Kobrabett. Er ist sehr reich und großartig. Was können wir Menschen schon tun, um ihn zu erreichen? Doch in Srivilliputtur hat mein Vater durch seine Hingabe Krishna gerufen, sodass er vor uns erscheint und wir ihn sehen. Sehr schön, nicht? Das ist eigentlich nicht Kinderpoesie. Und jetzt kommt ein sehr vertrautes Gedicht, also die sind eigentlich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr diese Poesie mitkriegt. Ich kann es wahrscheinlich nicht so gut vortragen, wie ich möchte. While a lamp stands and burns, you stretch out over a smooth bed of the five finest qualities, on a frame with tusks for legs, resting and holding the lovely pinai with clusters of flowers blooming in her coiled hair. Speak to us, please. And you, with those shadowed long eyes, won't you let your husband awake from sleep, even for a moment? Look, can't you stand a separation even for a second? That is not your nature, not your way. Es ist zusammengefasst, heißt es, Herr, du liegst auf dem Bett aus 5 Eigenschaften. Damit sind die 5 materiellen Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Erde gemeint, auf denen du dich, Herr, ausruhst. Sprech doch bitte zu uns und werfe deine Blicke auf uns. Wir können nicht einmal eine Sekunde von dir getrennt existieren. So betet sie. Also es ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt, weil es eben diese alte Poesie sind, die tausende von Jahren schon alt sind und unser Herz vielleicht nicht so erreicht. Ich könnte natürlich sehr dramatische Gedichte. Aber uns soll es nicht darum gehen, jetzt einen Gedichtabend zu veranstalten, sondern wir wollen wissen, wie ging es weiter mit dieser Andale. Andal war also eine Repräsentation, eine Inkarnation von Lakshmi. Sie kam in das Alter, wo sich ihr Vater Gedanken machte darum, mit wem sie sie verheiraten solle. Und das führte zu einer interessanten Diskussion. Die kleine Andal sagte ihm eines Tages, weil sie spürte, dass ihr Vater sich Gedanken machte zur Heirat: Ich werde es nicht erlauben, dass du zu irgendjemand über mich sprichst, außer zu Krishna, sagte Andal. Unserem dunklen Herrn, der in den Wäldern von Vrindavan residiert. Und wenn du irgendeinen anderen suchst, ich werde ihm nicht mal ins Gesicht schauen. Gut, sagte da ihr Vater, ja, wen willst du denn dann heiraten? Ich meine, jetzt kommst du ins heiratsfähige Alter und ich glaube, du hast in deinen Gedichten eine große Sehnsucht ausgedrückt. Sage mir bitte, so sagte die kleine Andal, spreche mal über die 108 heiligen Orte und die betreffenden Deities, die an diesen heiligen Orten sind. Und ich werde mir denn den Besten aussuchen. Versteht ihr? Genauso wie vielleicht ein weltliches Mädchen zu ihrem Vater sagt, Vater, also kannst du mir nicht mal ein bisschen erzählen, wer da vorrätig ist zum Heiraten, wen es da so gibt und mir über die Vorzüge und Nachteile eines jeden beschrieben. Dann sagt der Vater, also der ist der Prinz so und so. Er ist reich, aber hat einen etwas schlechten Charakter. Aber trotzdem ist er bildschön. Und sagte, da ist der Prinz so und so. Der ist nicht so reich, kann aber ganz geschwind ein Tau nach oben klettern. Zählt also so die Vorzüge auf. Nicht? Jetzt um es mal ein bisschen humorvoll zu sagen. Also das wird wahrscheinlich nicht gerade ein Vorzug sein. So fing also der Vater an, über die einzelnen Bildgestalten, die Deities, zu sagen. Ich möchte kurz für unseren Gast sagen, eine Bildgestalt ist Krishna. Krishna erscheint in seiner Barmherzigkeit für uns, die wir nicht die spirituelle Natur sehen können, also nicht die Seele zum Beispiel sehen können. Wir können ja nicht unsere eigene Seele oder die Seele von anderen sehen. Wie können wir dann Gott, die höchste Seele, sehen? So deswegen in seiner unendlichen Gnade erscheint Krishna auf dem Altar in einem Deity, sagt man im Katholischen, würde man vielleicht sagen Ikon, aber das ist hier der Deity, die Bildgestalt, die verehrt wird mit Zeremonien, der die Nahrung gegeben wird, so dass der Gottgeweihte hier in der materiellen Welt sich darin übt, den Herrn zu verehren, ihn auch jetzt. Ist die Abendzeit, jetzt sprechen die Gottgeweihte entsprechende Gebete, um den Herrn eine gute Nacht zu wünschen und so weiter. Und lernen so den persönlichen Dienst an Gott in Form der, bei der Archa Vigraha, in der Krishna, der allgegenwärtig ist, besonders gegenwärtig wird. So, nachdem Andal aufmerksam, das dauerte mehrere Tage, über die einzelnen Deities gehört hatte, die ihr Vater mit großen Gebeten pries, war es für sie klar. Sie wollte den Deity Sri Ranga als Gemahl haben. Nun, das war aus zwei Gründen problematisch. Sri Rangam war viele Tagesreisen entfernt. Außerdem war dieser Tempel auf einer Insel gebaut worden. Es ist ein wunderschöner Tempel, den man noch heute besuchen kann, wo die transzendentale Bildgestalt über drei Altäre sichtbar ist, weil sie sehr, sehr groß ist. Und nun, das war also der erste Grund, rein technische Gründe. Sie war so groß, die Bildgestalt und so weit weg. Aber der zweite Grund war noch viel hinderlicher. Was würden die Priester, die nach Regeln und Regulierung den Herrn verehren und keiner Frau erlauben, auf den Altar zu kommen, sagen, wenn der Vorschlag gemacht wird, hier kommt jetzt Andal, dieses Mädchen, und will jetzt den Herrn heiraten? Wie soll das gehen? Stell dir mal vor, Andal, du würdest plötzlich sagen, also ich will die Bombay-Deities heiraten. Das würde schwierig sein, das zu erklären, den Pujaris und dem Tempelpräsidenten. Das ist nicht gewöhnlich. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist sehr ungewöhnlich. Vishnu Chitta dachte sich also, nein, soll ich mit erstmal kommt so ein Kind zu mir, residiert unter der heiligen Tulsi-Pflanze, finde ich es auf, und dann will sie plötzlich was Unmögliches. Die Bildgestalt von Krishna heiraten, das hat man noch nie gehört. Und so ging Vishnu Chitta schlafen, und in der Nacht erschien ihm der Herr von Ranga, der Deity, Ranganath, und sagte, ja, ich möchte Andal heiraten. Sie ist meine Frau. Ja, Vishnu Chitta wachte glücklich auf, aber ich habe jetzt schon so viel Ungewöhnliches mit dir erlebt, mein lieber Herr. Gerne von mir aus. Warum nicht? Also, wenn du schon die Gelande haben möchtest, die sie getragen hat, dann auch das, aber wie soll das die Priester, wie soll man das denen klar machen? So ein paar Tage später kam plötzlich ein großes Aufgebot von Elefanten, und Hörner wurden spielt. Und Muschelhörner bliesen. Und es war eine Riesenprozession und die hielt vor Vishnu Chittas Hütte an. Und der höchste Priester von Sri Rangam, der auf dem Elefanten geritten kam, waren mehrere Elefanten, auf dem ersten Elefanten, sagte, also wohnt hier eine gewisse Andal. Die Hochzeit soll in wenigen Tagen stattfinden. Der Sri Rangam ist erschienen, Sri Ranganath ist erschienen in den Traum von 5 Hauptpriestern und hat gesagt, er will die Andal heiraten. Ja, sagte Vishnu Chitta, die wohnt fürwahr hier. Hier ist sie. Sie ist noch ein kleines Mädchen. Ich verstehe so und so nichts mehr. Und so wurde dann die Andal auf den Elefanten gebracht. Sie wurde in einen kleinen Sitz, so wie so ein Thron gebracht. Die Vorhänge wurden zugezogen, dass keine fremden Männer sie sehen konnten. Und sie wurde dann sie ging nach Sri Rangam, war sehr glücklich und sprach ihre Gebete. Sie hat 30.000 Gedichte sehr viele Gedichte verfasst und die ganze Zeit gesungen zur Verherrlichung Krishnas. Die Leute von der Tempelstadt, die sehr auch heute noch in Hochwürden gehalten wird, machten alle Platz. Die Elefanten schritten durch, sie nahmen dann in einem ungesehen von irgendjemandem, einem Sterblichen, nochmal ein Bad, zog den Hochzeitssari an und dann ging sie in den Tempel. Und alle waren sehr berührt. Es war eine Atmosphäre in dem Tempel wie noch nie zuvor und wie nie danach. Es war eine Atmosphäre von großer Barmherzigkeit und großer Liebe da. Und Andal ging ganz ruhig, nicht ruhig, sie sang verherrlichende Lieder auf den Deity zu, immer näher und näher. Vishnu Chitta sagte, nein, jetzt geht die auf den Altar, da dürfen doch nur Hauptpriester hin. Und wollte gerade stürzen, aber da kletterte sie schon die Altarböschung hoch, also nicht Böschung, die Skitter, nein, tu's nicht, ungewöhnliches Mädchen, die unter einer Tulasi-Pflanze geboren wurde. Es muss nach Regeln gehen, du kannst ja nicht über die Brücke, wenigstens von links oder von rechts, oder frag doch mal. Nicht? Er konnte sich nicht mehr, wie man das macht hier, nicht? Er konnte sich nicht mehr halten, aber sie ging einfach weiter und weiter und ging in den, und plötzlich verschwand sie im Deity und ward nicht mehr gesehen, während sie die ganze Zeit sank. Und so wird verstanden, dass Lakshmi Devi, die also eine Erweiterung von Lakshmi Devi ist, der ewigen Gefährtin Krishnas, hier mit Krishna sich verband und zurück zu Krishna in die spirituelle Welt ging. Das ist eine sehr nice Geschichte über Andal. Nun, während ich diese Geschichte erzählt habe, möchte ich euch nochmal auf das Erstgenannte verweisen. Wir hatten zuerst gesagt, dass es sehr schwierig ist zu verstehen, selbst für Lord Brahma, wie Krishna mit seinen vertrauten Devotees umgeht. Nicht? Das hatten wir gesagt. Er konnte nicht verstehen, wie Krishna da in Vrindavan den Blattteller auf der linken Hand, den Aas und dann diese Nahrungsmittelaustausch, nicht? Konnte nicht verstehen, Brahma. So gibt es immer ein Geheimnis, das ewige Geheimnis, das Krishna sich vorenthält, nämlich, was der liebevolle Austausch zwischen seinem Devotee und ihm, der nicht nach den Regeln und Regulierungen, sondern durch eben Liebe geht. Das Beispiel, was Shiva Goswami gibt, ist das Beispiel der Amme, die ihr Kind, die das Kind niemals so, die braucht immer Regeln und Regulierungen, um zur Verehrung zu kommen, während die Mutter das aus einer spontanen Zuneigung macht. So, Hare Krishna, das war also, wir haben heute über mehrere Themen gehört. Das erste Thema war die Überseele im Herzen eines jeden, die, solange wir in der materiellen Welt sind, unser Handeln ermöglicht in dieser Welt, die aber, so wie jemand interessiert wird an Krishna, ihn die Möglichkeiten gibt, Gottesbewusstsein zu entwickeln. Wir haben gehört über das Verehren Gottes entsprechend von Regeln und Regulierungen und das, die Verehrung Gottes entsprechend reiner Liebe. Und wir hatten schließlich von einem Beispiel aus der Geschichte gehört. Der Andal, die eine von zwölf bedeutenden Alvas war, den ersten Geweihten Krishnas, die in der Geschichte der Menschheit auftreten, in Südindien. Wer noch mehr über Andal hören möchte, sei verwiesen auf eine Vorlesungsreihe von Atmatattva Prabhu, der in Mayapur darüber einmal sprach. Wir haben diese Vorlesungsreihe, die ist auf Kassetten erreichbar. Also ich glaube, Hayagriva würde sie haben, wenn jemand die hier hatte. Ich weiß, dass in Zürich im Tempel eine Videokassettenreihe ist. Also ich habe das, was ich heute euch vorgetragen habe, aus Urtexten genommen und aus diesen Vorlesungsreihen von Atmatattva. Gut, sind wir ans Ende gekommen. Sind wir hier, habt ihr hierzu irgendeine Frage? Andal, hast du vielleicht, ist dir alles klar? Konntest du einem folgen? Ja, wir haben nämlich ein kleines Mädchen, das heißt Andal. Und ich habe das kleine Mädchen da, das Blonde. Wir haben heute darüber einfach gesprochen, weil sie sollte mal wissen, woher ihr Name kommt. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier schon 5 Uhr. Sind irgendwelche Fragen, brennende Fragen, oder das ist eigentlich einfach zu verstehen, nicht? Wir werden jetzt noch eine Reise in den Bereich der Kunst machen, richtig, Adishesh Prabhu? Damir, oh Damir? He is praying. Preparing. Wir werden jetzt noch, ich möchte euch nochmal alle bitten, wir haben den Damir nochmal gebeten, heute einen Auftritt seines Schauspiels zu machen, sein Schauspiel für uns zu spielen. Er ist der Nummer 1 Breakdancer von Bosnien. Ist es nicht so? Gut, das wird also im Tempelraum dann stattfinden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Bol.